Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 15. Mai 2023, gleich dem 25. Urdibehisht 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Sadir, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. Trotz Ausbreitung digitaler Medien hat das Buch immer noch seinen hohen Stellenwert. Iran. Erklärung des Außenministeriums anlässlich des 75. Nakba-Tages. Hamas zum Nakba-Jahrestag. Internationale Gemeinschaft muss Israel strafrechtlich verfolgen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Trotz Ausbreitung digitaler Medien hat das Buch immer noch seinen hohen Stellenwert. Das geehrte Revolutionsoberhaupt sagte während seines Besuchs auf der 34. Internationalen Buchmesse in Teheran, die kulturelle Entwicklung des Landes benötigt Bücher und trotz der Ausweitung digitaler Medien haben Bücher immer noch einen hohen Stellenwert. In einem Interview mit IRIB sagte der Revolutionsführer, alle künstlerischen, medialen und kulturellen Aktivitäten wie Theater, Kino, sogar Malerei und audiovisuelle Werke benötigen Bücher. Man kann keine guten Medien und Kunstwerke produzieren, ohne sich mit Büchern zu beschäftigen. In dem Gespräch mit IRIB nach dem Besuch lobte das Revolutionsoberhaupt die zunehmende Veröffentlichung von Büchern im Land trotz einiger Herausforderungen und forderte die Beseitigung diesbezüglicher Hindernisse. Die Teheraner Internationale Buchmesse fand 1987 zum ersten Mal statt. Und die 34. Ausgabe begann am 10. Mai 2023 auf dem Gelände der Imam Khomeini Musalla in Teheran, großes Gebetsgelände für Gemeinschaftsgebete, und dauert bis zum 20. Mai an. An ihr nehmen Verleger aus Iran und 40 anderen Ländern teil. Die Zukunft ist Lesen, lautet das Motto dieser Buchmesse. Iran, Erklärung des Außenministeriums anlässlich des 75. Nakba-Tages. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat in einer Erklärung seine Solidarität mit dem unterdrückten palästinensischen Volk bekannt gegeben und betonte erneut die Unterstützung für eine demokratische Lösung der alten Palästina-Frage auf der Grundlage des Rückkehrrechts für alle palästinensischen Flüchtlinge in das Land ihrer Väter und Vorfahren, eines öffentlichen Referendums unter Beteiligung aller Hauptbewohner dieses Landes, darunter Muslime, Christen und Juden, sowie dem Recht auf Selbstbestimmung und der Bestimmung der Art des politischen Systems. In der Erklärung des iranischen Außenministeriums anlässlich des 75. Nakba-Tages heißt es weiter, der 15. Mai ist die Erinnerung an eine der schmerzhaftesten Tragödien in der Geschichte der Menschheit und die Entstehung eines Krebsgeschwürs im Herzen der islamischen Welt und der strategischen Region Westasien. Bei dieser Tragödie wurde an diesem Tag, dessen Jahrestag zu Recht als Nakba-Tag, Tag des Unglücks, Tage der Katastrophe bezeichnet wird, das zionistische Apartheid-Regime gegründet, was zur Vertreibung von Millionen Palästinensern geführt hat, den ursprünglichen Bewohnern und Besitzern Palästinas. Weiter heißt es, hartes und brutales Verhalten gegenüber palästinensischen Gefangenen und Häftlingen, Schändung muslimischer und christlicher Heiligtümer, Entzug der Religionsfreiheit der Bewohner dieses Landes, gezielte Ermordung palästinensischer Aktivisten und einfacher Menschen, Zerstörung palästinensischer Häuser, Farmen und Geschäfte sowie der Bau von zionistischen Siedlungen und die Missachtung internationaler Resolutionen und Vorschriften sind nur einige Beispiele für die 75-jährige schwarze Geschichte dieses Regimes, das gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts und der Menschenrechte verstößt und die ständige Vorgehensweise und Praxis dieses Regimes in den letzten Jahrzehnten. Das iranische Außenministerium fügte hinzu, die Abschreckungskraft der palästinensischen Widerstandsgruppen, die nicht verhandelt werden kann, ist das Schutzschild des palästinensischen Volkes gegen die Brutalität des zionistischen Regimes. Heute befindet sich der Widerstand in seiner besten Verfassung und das zionistische Regime in seiner schlechtesten Verfassung seit 75 Jahren, was auf die Hilflosigkeit gegenüber der Macht des Widerstands einerseits und die vielschichtigen internen Differenzen und Konflikte andererseits zurückzuführen ist. Und der Prozess des Niedergangs und Verfalls des zionistischen provisorischen Regimes hat begonnen. Das iranische Außenministerium verurteilte außerdem die Verbrechen, die das kindermordende zionistische Regime in den letzten Tagen gegen die Bewohner von Gaza begangen hat, die seit mehr als 18 Jahren im größten Naturgefängnis umzingelt sind, und bezeichnete diese Verbrechen als klaren Verstoß gegen die Grundsätze und Gesetze der internationalen Ordnung sowie eine grobe Verletzung der Menschenrechte. Hamas zum Nakba-Jahrestag. Internationale Gemeinschaft muss Israel strafrechtlich verfolgen. In einer Erklärung anlässlich des 75. Jahrestages der Nakba forderte die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft, um die Verbrechen und die Besatzung des zionistischen Regimes in internationalen Foren aufzudecken. In der Erklärung der Hamas-Bewegung von Sonntag aus diesem Anlass heißt es, die Schöpfer der Nakba, Unglück, Katastrophe, waren und werden nicht in der Lage sein, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen und seine nationale Identität auszulöschen, weder durch Vertreibung und Tötung, noch indem sie versuchen, Illusionen in Realität umzuwandeln oder die Geschichte zu verfälschen. Die Hamas forderte alle internationale Institutionen und Außenministerien der Welt auf, in allen internationalen Foren daran zu arbeiten, diese Besatzung und die Verbrechen des zionistischen Regimes aufzudecken und die Führer dieses Regimes strafrechtlich zu verfolgen und sie auch vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, um ihre anhaltenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu verurteilen. Sie betonte auch das Recht des palästinensischen Volkes, sein eigenes Schicksal zu bestimmen und sich gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes zu verteidigen. Seit der Besetzung des Heiligen Landes Palästina durch die Zionisten 1948 sind nahezu 8 Jahrzehnte vergangen und in dieser Zeit haben die zionistischen Besatzer kein Verbrechen und keine Brutalität gescheut, um die Macht zu übernehmen und ihre Besatzung durch die Vertreibung der Palästinenser aus dem Land ihrer Väter und Vorfahren fortzusetzen. Nakba-Tag, antizionistische Kundgebung in Rom. Italienische Demonstranten versammelten sich anlässlich des 75. Nakba-Tages, dem Jahrestag der Schaffung des zionistischen Regimes und der Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern in ihrer Hauptstadt Rom. Bei dieser Anti-Israel-Kundgebung am Samstagnachmittag waren auch in Italien lebende Palästinenser anwesend und die Kundgebungsteilnehmer verurteilten die Verbrechen des Besatzerregimes von Al-Quds, Jerusalem, gegen das unterdrückte palästinensische Volk. Die Demonstranten hielten palästinensische Flaggen und Transparente mit Aufschriften wie »Land und Freiheit für die Palästinenser« beendet die Besetzung, »Wir sind antizionistisch und nicht antisemitisch« und »Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, BDS sind kein Antisemitismus, sondern Widerstand« in den Händen. Die palästinensischen und italienischen Redner dieser Versammlung kritisierten scharf das Schweigen der Menschenrechtsaktivisten und der westlichen Medien gegenüber den Verbrechen des israelischen Regimes und forderten die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Häuser und Ländereien. Jemen – Gespräch zwischen saudischen Beamten und Ansarullah. Ein Beamter der zurückgetretenen jemenitischen Regierung gab am Sonntagabend bekannt, dass saudi-arabische Verantwortungsträger und Vertreter der Ansarullah in Sana'a Gespräche führen werden, um sich auf die Beendigung des Krieges zu einigen. Fuad Rashid, der Vorsitzende des sogenannten Obersten Revolutionären Mobilitätsrats für Freiheit und Unabhängigkeit des Südjemen, schrieb auf seiner Twitter-Seite, die saudischen Verantwortlichen und die Houthi werden in den kommenden Tagen in Sana'a Gespräche führen, um die Probleme zu lösen und somit zur Umsetzung des Abkommens führen. Er sagte, dass die nächste Gesprächsrunde Fortschritte bei ungelösten Fragen bringen und zu jemenitisch-saudischen Verhandlungen führen werde und fügte hinzu, diese Verhandlungsrunde wird auch den Abschluss des Verhandlungsprozesses darstellen, der letzten Monat in Bezug auf die humanitären Fragen und die Möglichkeiten zur Erzielung einer Einigung über die Einrichtung eines Waffenstillstands im Jemen zwischen Saudi-Arabien und den Ansarullah besprochen und diskutiert wurde. Die erste Verhandlungsrunde fand vor etwa einem Monat mit dem Besuch des saudischen Botschafters im Jemen, Mohammed al-Jaber, in Sana'a statt. Mohammed Abdussalam, der Leiter des Verhandlungsteams der nationalen Heilsregierung des Jemen, sagte am Vorabend der Ankunft der omanischen und der saudischen Delegation in Sana'a, der Abzug ausländischer Truppen aus dem Land, die Zahlung von Schadensersatz und der Wiederaufbau sind einige unserer gerechtfertigten Forderungen. Er fügte hinzu, eine unserer weiteren Forderungen ist die, die Angriffe zu stoppen, die Blockade vollständig aufzuheben und die Gehälter aller Mitarbeiter aus den Öl- und Gaseinnahmen zu zahlen. Abdussalam betonte, dass man sich auch stärker auf die Gefangenenfrage konzentrieren werde, damit es nicht wie in der Vergangenheit zu Verzögerungen komme. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 9 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandrabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ahmad Islami mit dem Titel Bahore bi Pais, das heißt Frühling ohne Herbst.
ای خوشش عزیز کم بهاری به پاییز کم و اکبر و لعلد و ریشم یاد دکم یاد دکم و اکبر و لعلد و ریشم یاد دکم یاد دکم وگ غریبی دور شهرم برمز کم دیو اکو برم لگم کوری غم و سرم یاد دکم یاد دکم لگم کوری غم و سرم یاد دکم یاد لا هرگز نبیم فرم و شیم یاد دکم یاد دکم هرگز نبیم فرم و شیم یاد دکم یاد دکم
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die ersten 5 Verse der Sure Tahrim bereits besprochen und wenden uns nun als nächstes dem Vers 6 dieser Sure 66 zu.
Ja, ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudughan nas wal hijara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, ein Feuer, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die gegen Gott nicht ungehorsam sind in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. In den ersten Versen der Sure Tahrim ging es um einige familiäre Angelegenheiten und dieser Vers weist nun auf die Verantwortung des Menschen gegenüber den Mitgliedern seiner Familie hin. Wer gläubig ist, soll nicht nur an die eigene Rettung vor dem Höllenfeuer denken, sondern auch gegenüber seiner Familie Verantwortung verspüren und sie mahnen, nichts Hässliches und Unwürdiges zu tun. Mann und Frau tragen Verantwortung füreinander und sie tragen beide eine Verantwortung für die Kinder. Sie sollen das Zuhause und die Familie von jeglicher Besudelung freihalten und nicht zulassen, dass alles Mögliche, was zur Verbreitung der religionsfeindlichen Kultur führt oder die Moral in der Familie schwächt, ins Haus kommt. Die Eltern müssen das Gute empfehlen und vor dem Hässlichen behüten und auf diese Weise die Familie zu guten Taten und rechtschaffenen Werken anregen und sie von schlechten, hässlichen Taten abhalten. Außerdem tragen Vater und Mutter, abgesehen von der Versorgung der Kinder, mit gesunder Nahrung für den Körper auch eine Verantwortung für die gesunde und gute geistige Nahrung ihrer Kinder und für die religiöse Erziehung. Begehen sie diesbezüglich ein Versäumnis, so kann dies ein abwegiges Denken und Verhalten bei den Kindern hervorrufen. In dem obigen Vers heißt es, dass die Leiber der Hölleninsassen den Brennstoff für das Feuer der Verdammnis liefern. Das Feuer entzündet sich aufgrund der bösen Taten dieser Elenden an ihren Körpern und die Hitze der Hölle lässt auch die Steine in der Umgebung schmelzen und wie Vulkanlava werden.
Thank you.
Es sind im Zusammenhang mit diesem Vers in der Sure Tahrim mehrere Punkte hervorzuheben. Erstens: Das Ego des Menschen ist widerspenstig und maßlos und drängt in Richtung des Bösen. Daher muss der Mensch unter allen Umständen auf seine ich-bezogenen, eigenwilligen Wünsche achten und sich davor hüten, dass sie ihn ins Unglück stürzen. Zweitens: Der Glaube an das Jenseits und die Überzeugung vom Höllenfeuer spielen eine bedeutende Rolle für die Selbstkontrolle und Selbstverbesserung des Menschen und die Bemühung um Verbesserung der anderen. Drittens: Der erste Schritt zur Verbesserung und Heilung der Gesellschaft besteht darin, selber besser zu werden und die eigenen Angehörigen zu verbessern. Viertens: Es gehört zu den Pflichten und Aufgaben des Vorstehers der Familie, die Kinder religiös zu erziehen. Fünftens: Die Engel sind mit der Regelung der Ordnung im Diesseits und Jenseits beauftragt, und Paradies und Hölle werden gemäß dem Befehl Gottes verwaltet. Es folgen die Verse 7 und 8 der Sure 66, Tahrim.
Ja, ayyuhalladhina kafaru, la ta'tadhiru al-yawma, innama tujzawna ma kuntum ta'malun. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Sie sagen zu den Ungläubigen: O, die ihr ungläubig seid, entschuldigt euch heute nicht. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. O, die ihr glaubt, kehrt zu Gott um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, am Tag, da Gott den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt vor ihnen und zu ihrer Rechten her. Sie werden sagen: Unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Während die Gläubigen im Vers 6 angewiesen worden sind, sich selber und ihre Familie vor der Höllenpein zu hüten, wendet sich zunächst der Vers 7 an die Ungläubigen und verkündet ihnen, dass sie am jüngsten Tag keinerlei Entschuldigung vorbringen können. Im Jenseits kommt es zur Manifestation der Taten im Diesseits. Alles hässliche Verhalten, welches im Menschen Wurzeln geschlagen hat und nicht durch Reue und Bitte um Vergebung gelöscht wurde, wird die Bestrafung in der Hölle zur Folge haben. Schon im Vers 6 hieß es ja, dass das Feuer der Hölle im Innern der Hölleninsassen entflammt. Nachdem die Ungläubigen im Vers 7 vor diesem großen Übel gewarnt wurden, wendet sich der Vers 8 wieder den Gläubigen zu und verheißt den Weg zur Rettung. Es ist die reuevolle Umkehr zu Gott, durch die der Mensch Rettung finden kann. Gott verzeiht dem, der aufrichtig bereut und sich ändert und verdeckt seine üblen Taten. Wenn jemand von dem Schutz der Sünde rein wurde, dann öffnet sich für ihn der Weg ins Paradies und er erfährt die göttliche Barmherzigkeit. Die in diesem Vers unterstrichene wahre Reue ist eine Reue, die aus dem Herzen kommt. Es ist keine oberflächliche Reue, zum Beispiel wegen der äußeren Folgen einer Sünde wie Gesichtsverlust und Blamage. Wahre Reue besteht darin, dass der Mensch sich fest vornimmt, die begangene Sünde nicht mehr zu begehen. Nach dem Aufruf zur aufrichtigen Reue folgt frohe Kunde über das Leben der Gläubigen und der Helfer und Anhänger des Propheten Gottes im Paradies. Im Gegensatz zu der Schmach der sündigen Hölleninsassen werden die Gläubigen am jüngsten Tag geehrt. Das Licht des Glaubens tritt aus ihnen hervor und sie bitten Gott darum, es zu vollenden. Wie immer möchten wir einige Anmerkungen zu dem Inhalt der besprochenen Koranstelle machen. Und zwar: Erstens, am jüngsten Tag nützt es nichts zu bereuen und sich zu entschuldigen. Nur solange wir auf Erden sind, haben wir die Gelegenheit, durch aufrichtige Reue umzukehren und unsere Vergangenheit wieder gut zu machen. Zweitens, das Feuer der Hölle und die jenseitige Strafe sind nichts anderes als die Manifestation der diesseitigen schlechten Taten des Menschen. Drittens, der Mensch muss sich der Sünde enthalten, und wenn er gestrauchelt ist, soll er es umgehend bereuen, damit die Folgen der Sünde keine Wurzeln in ihm schlagen. Viertens, auch ein gläubiger Mensch ist nicht sicher vor Sünden. Mit anderen Worten, begeht auch er möglicherweise etwas Schlechtes. Dann ist es ein Zeichen für seinen Glauben, wenn er es baldigst aufrichtig bereut und einstellt. Fünftens, solange der Mensch nicht vom Hässlichen rein wird, kann er nicht ins Paradies einkehren, denn das Paradies ist der Ort der Reinen und nicht der Unreinen und Übeltäter. Sechstens, Reue und Bitte um Vergebung löschen nicht nur eine dunkle Vergangenheit des Menschen aus, sondern schaffen auch die Grundlage für seine spirituelle Weiterentwicklung, Vervollkommnung und Erleuchtung. Siebtens. Die guten Werke des Menschen im Diesseits treten am jüngsten Tag in Form von Licht in Erscheinung. Liebe Hörerfreunde, im nächsten Teil werden wir die Sure Tahrim zu Ende besprechen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabad mit dem Titel Sargashte, auf Deutsch verwirrt. Thank you.
کجا میاد خونه یه نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه یه اسیر نرگونه یه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Sadir, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerfreunde, wir gedenken in diesen Tagen des Märtyrertodes von Imam Sadir. Seine Bemühungen brachten nach dem Propheten eine wichtige Wende in der islamischen Geschichte. Er wurde 148 nach der Hijra im Alter von 65 zum Märtyrer. Nicht nur die Muslime, sondern auch viele Freunde der Wissenschaft und Wahrheit betrauern seinen Verlust. Im Gedenken an ihn kondolieren wir allen anlässlich des Jahrestages seines Märtyrertodes. Um die Wichtigkeit der Verdienste Imam Sadirs besser zu begreifen, sollten wir die Verhältnisse zu der damaligen Zeit vor Augen führen. In den 34 Jahren, in denen er die Gläubigen führte, haben 7 verschiedene Kalife regiert, 5 Umayyiden und danach 2 Abbasidenherrscher. Imam Sadir verfolgte in dieser Zeit 2 Hauptziele: die Bekämpfung der unterdrückerischen Herrscher und eine wissenschaftliche und kulturelle Revolution. Während die Abbasiden und Umayyiden um die Macht stritten, ließ ihr Druck auf die Nachkommen des Propheten etwas nach. Imam Sadir nutzte die Gelegenheit für seine kulturellen und religiösen Pläne. In der islamischen Gemeinschaft stand Wissen hoch in Kurs, doch waren auch verschiedene Sekten entstanden und die islamische Glaubensgemeinschaft von fremdem Gedankengut und atheistisches Denken bedroht. Dies waren die Bedingungen, denen Imam Sadir mit seiner Aufklärungsbewegung gegenübertreten musste. Die Abbasiden Kalifen waren weder kompetent, noch hielten sie sich an den Islam. Die Mehrheit der Religionsprediger standen unter ihrem Einfluss. Wie die Umayyiden nutzten auch die Abbasiden die religiösen Werte in ihrem Interesse aus. Um die Bevölkerung kümmerten sie sich nicht. Es herrschten also große Missstände und Imam Sadir hatte es nicht einfach, seine Pläne umzusetzen. Als erstes berichtigte er die Auffassung der Bevölkerung über den Islam, beseitigte ihre religiösen Unklarheiten und legte mit wissenschaftlichen Methoden Religions- und Koranwissen vor. Imam Sadir bildete so große Gelehrten wie Hisham ibn Hikam, Muhammad ibn Muslim und Jabir ibn Hayyam heran. Die Geschichte berichtet, dass die Zahl der Schüler des Imam Sadir ca. 4000 betrug. Eine Gruppe von ihnen haben zahlreiche wissenschaftliche Werke geschrieben. Zum Beispiel schrieb Hisham ibn Hikam 31 Buchbände und Hayyam über 200. Hayyams Bücher wurden im Mittelalter in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Auch Mafsal, der das Buch Tohide Mafsal schrieb, war ein Schüler des Imam Sadirs. Über die Entstehung seines Buches Tohide Mafsal berichtet dieser: Es war Abenddämmerung und ich saß in Medina in der Moschee und dachte über die Größe, die Gott dem Propheten des Islams verliehen hatte, nach. Da betrat Ibn Abil Oja, der ein Gottesleugner war, die Moschee und begann sich mit einem seiner Freunde zu unterhalten. In ihrem Gespräch ging es um den Erschaffer des Daseins und sie behaupteten sogar, dass die Welt keinen Schöpfer und Verwalter hat. Ihr Gerede ließ meinen Zorn aufwallen und ich sagte aufgeregt zu Abil Oja: Du Feind Gottes, du leugnest den Schöpfer, der dich in der schönsten Form erschaffen hat? Wenn du zu dir kommst, wirst du die Zeichen Gottes des Erhabenen in dir selber finden. Aber Ibn Abil Oja sagte: Ich wundere mich, Mafsal. Du bist ein Anhänger Ja'far ibn Muhammad Sadiqs. Er redet nicht so mit mir. Oftmals hat er mir zugehört, aber beschimpft hat er mich nie. Er verhält sich ausgeglichen, würdig und geduldig. Niemals lässt er sich vom Zorn besiegen. Er hört uns genau zu und dann widerlegt er mit so wenigen Worten wie möglich unsere Argumente. Mafsal fährt fort: Die Worte Abil Ojas stimmten mich sehr traurig. Ich ging zu Imam Sadr und erzählte ihm, was sich ereignet hatte. Imam Sadr sagte: Mafsal, ich werde dir von der Erschaffung der Welt und der Geschöpfe, von den Tieren, Insekten, Vögeln und allen Lebewesen und auch von den Menschen berichten und werde dir die göttliche Weisheit ihrer Erschaffung darlegen, so dass die, die auf Mahnung hören, sich mahnen lassen und das Wissen der Gläubigen wächst und die Ungläubigen sich wundern. Komm ab morgen zu mir.
In den Überlieferungen steht, dass Mafsal 4 Tage hintereinander zu Imam Sadr ging und dieser ihm wertvolles Wissen über die Erschaffung der Welt vermittelte. Mafsal fasste die Worte des Imams in dem genannten Buch Tohide Mafsal zusammen. An einer Stelle in diesem Buch zitiert er Imam Sadr alayhi salam, der zu ihm gesagt hat: Mafsal, denk darüber nach, weshalb das zarte Gehirn unter dem Schädelknochen liegt. Soll dies einem anderen Zweck dienen als seinem Schutz? Warum fließt das Blut durch die Adern? Dient dies einer anderen Absicht als seiner Wahrung und Lenkung? Warum hat Gott im Ohr eine Spirale wie ein Grabturm gesetzt? Soll dies etwas anderes bezwecken, als dass, wenn ein Geräusch ins Ohr dringt, die Tonwellen gebrochen werden und das Trommelfell vor Schädigung geschützt wird? Imam Sadr machte Mafsal auf diese Weise mit einer großen Anzahl von Fragen und Antworten vertraut, um ihn auf den verborgenen Segen aufmerksam zu machen. Das Buch Tohide Mafsal enthält lauter weise und interessante Hinweise Imam Sadrs auf die Wunder der Schöpfung. Abu Hanifa, Führer der Hanafiten, war ein bekannter Denker zur Zeit des Imam Sadr. Der Abbasiden-Kalif Mansur schlug ihm vor, ein wissenschaftliches Streitgespräch mit Imam Sadr zu führen und ihm schwere Fragen zu stellen. Er wollte, dass Imam Sadr bloßgestellt wird. Abu Hanifa bereitete 40 schwierige Fragen vor und traf sich mit Imam Sadr. Als er dem Imam gegenübertrat, war er nach eigenen Worten sofort von dessen Erscheinung unbeschreiblich beeindruckt. Abu Hanifa berichtet, dass der Imam zu den Fragen nicht nur selber Stellung nahm, sondern auch die Standpunkte der verschiedenen Sekten nennen konnte. Er sagt, er gab auf meine 40 Fragen so klug und überlegen Antwort, dass ich erstaunt war.
Ich bekenne, dass ich niemanden begegnet bin, der so großes Wissen gehabt hätte und ein größerer Rechtsgelehrter als Ja'far ibn Muhammad gewesen wäre. Ich habe 2 Jahre bei ihm gelernt, und wenn diese 2 Jahre nicht gewesen wären, wäre ich zugrunde gegangen. Der Anführer der Malekiten, Malik ibn Anas, ist auch Schüler Imam Sadiqs gewesen. Er berichtet, ich habe nie erlebt, dass der Imam Sinnloses sagt. Er war erfüllt von Gottesfurcht. Jedes Mal, wenn ich ihn aufsuchte, hat er die Unterlage, auf der er gesessen hat, genommen und mir untergelegt. Imam Sadiq hat mit seinem Wissen gegen die Unterdrücker gekämpft und gesagt, wer einen unterdrückerischen Herrscher lobt und sich vor ihm demütigt, um von ihm ein Privileg zu erhalten, wird mit diesem Herrscher im Feuer der Hölle sein. Einmal lud ihn der Abbasiden-Herrscher Mansur ein. Er soll zu ihm kommen und ihm einen guten Rat geben. Imam Sadiq antwortete ihm, wer die Welt liebt, wird aus Angst, sie zu verlieren, dir keinen guten Rat geben. Und wer das Glück im Jenseits anstrebt, wird nicht zu jemanden kommen, wie du es bist. Die Versuche dieses Abbasiden-Kalifen Mansur, Imam Sadiq zu bekämpfen, scheiterten sämtlich, so dass er ihn schließlich bei einem Komplott vergiften ließ. Wir kondolieren erneut zu diesem traurigen Anlass und schließen mit folgendem Wort des Imams. Meine besten Freunde und Brüder sind die, die mir meine Fehler sagen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.